Thomas Brasch gehört zu den Künstlern der DDR und auch Westdeutschlands, die bis heute eine große Faszination ausstrahlen. Brasch war Schriftsteller, Dramatiker, Filmemacher, Lyriker, immer mit großer Leidenschaft und viel Nachdruck. In der DDR aufgewachsen, dort früh angeeckt, in den 70er nach Westdeutschland ausgereist, da auch nie wirklich heimisch geworden, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen hier. Es ist ein Künstler, der sich vielleicht am wohlsten im Widerspruch gefühlt hat. So hat er das mal gesagt, als er den Bayerischen Filmpreis bekommen hat, 1981. Da hat er Folgendes über den Widerspruch gesagt, den er als Künstler spürt, wenn er einerseits Geld vom Staat verdient und den Staat aber auch gleichzeitig kritisiert.
Er ist der Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes schlechthin. Und er ist nur scheinbar zu lösen. Mit dem Rückzug in eine privatisierende Kunstproduktion oder mit der Übernahme der Ideologie der Macht. Beides sind keine wirklichen Lösungen, denn sie gehen dem Widerspruch aus dem Weg und die Widersprüche sind die Hoffnung. Erst sie ermöglichen den Bruch, der durch die Gesellschaft der Leistungen und der staatlichen Macht geht und durch jedes einzelne ihrer Glieder in ihrer ganzen Größe zu erkennen.
Das sagt Thomas Brasch. Thomas Brasch ist bereits 2001 verstorben. Heute wäre er 80 Jahre alt geworden. Wir erinnern heute Abend um 18 Uhr in einer Sondersendung an Thomas Brasch und ich freue mich schon jetzt, ein Gespräch mit der Witwe von Thomas Brasch führen zu können, mit Annette Mendel. Herzlich willkommen, Frau Mendel.
Herzlich willkommen an den Morgen, aber ich muss mal eins feststellen. Ja. Witwe kann man das nicht so nennen. Da gibt es sozusagen sicherlich sehr viele Witwen.
Das Einzige, ja.
Dass, okay. dass wir ein gemeinsames Kind haben und an der Stelle erstmal vielen Dank sozusagen für die Einladung.
Sehr gerne.
An diesem Morgen. Und man muss schon sagen, wow, Thomas Brasch wäre heute tatsächlich 80 Jahre alt geworden. Und das ist, glaube ich, manchmal kann ich gar nicht so glauben, auch wenn ich Ihre Sendung sozusagen gehört habe bislang. Ja. Ich denke, das liegt daran, weil seine Lyrik und seine Übersetzung noch heute so lebendig, so jung und unverstellt, glaube ich, sind. Und das ist gerade in diesen politisch stürmischen Zeiten, denen wir uns bewegen, glaube ich, gibt es auch sehr viele Anknüpfungspunkte an eine junge und jüngere Leserinschaft, die es so attraktiv macht. Und daher darf ich sagen, mit 80 jung geblieben.
Absolut. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Wir haben ja gerade schon eine Rezension auch gehört zu den gesammelten Prosawerken. Du musst gegen den Wind laufen. Mhm. Auch sehr positiv, auch wenn man das Zitat gerade gehört hat. Ich glaube, da lässt sich ganz viel anschließen aus unserer heutigen Zeit. Ich würde mit Ihnen gerne über diesen Titel dieser Sammelband sprechen. Du musst gegen den Wind laufen. Wir haben ja gerade schon gehört, das war so eines seiner 10 Gebote, die er selber für sich so formuliert hat als junger Mann. Würden Sie das sagen, dass das tatsächlich sein Leben gut einfängt? Du musst gegen den Wind laufen?
Also ich glaube, man muss dieses sogenannte Gebot aussprechen. Das heißt, der Satz heißt ja vollständig, du musst gegen den Wind laufen, bis du nicht mehr atmen kannst. Mhm. Das ist ja nochmal ein Schritt weiter als nur ich laufe gegen den Wind.
Das stimmt.
Und das hat er aufgeschrieben, da war er 17. Also auch das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen. Und da hatte er als 17-Jähriger auch schon die Kadettenanstalt in Naumburg hinter sich, in der er von seinem 11. bis 15. Lebensjahr gesteckt wurde, um da eine paramilitärische Ausbildung zu erhalten. Und er wollte ja da nie hin. Er wollte da keinesfalls hin. Und er hat seine Eltern also immer wieder gebeten, ihn da rauszuholen. Aber nein, er musste da bleiben. Das gehörte sozusagen dazu. Und in der Zeit hat er auch beschlossen, Schriftsteller zu werden. Also man muss es irgendwie sich vorstellen, Schriftsteller zu werden und möglicherweise sich dann in andere Sphären, in andere Gedichte, in andere Dings zu flüchten, um da auch eine Möglichkeit haben, sich davon sozusagen zu absorbieren. Und das hat er auch seinem Vater geschrieben, im Sinne von, und damit du das weißt, ich möchte Schriftsteller werden und das ist eigentlich meine Profession und mein Talent und mein Wollen. Und der Vater hat dann sehr abrupt oder gesagt, ja, werden wir mal sehen, ob du Talent hast. Und natürlich, Schriftsteller ist auch ein ehrenwerter Beruf, das kannst du werden, gerade für eine aufwärtssozialistische Gesellschaft und so weiter. Also all das, die Frage dessen, kann ich mich in etwas sozusagen bewegen, wo möglicherweise A, der Staat, B, der Vater oder andere nicht Zugriff haben, ist ein bisschen an der Stelle auch schon gescheitert. Aber seine Mutter hat dann tatsächlich dafür gesorgt, seine erste schriftstellerische Erfahrung, die Fabel mit dem Titel Fuchs, Adel und Nilpferd in der Lausitzer Rundschau, glaube, wieso hieß sie ja, da unterzubringen. Und das war eigentlich trotzdem der Beginn dessen, dass er sich daran festgehalten hat und dann weitergeschrieben hat.
Mhm. Also,
und wir kommen nochmal mit dem Sitzen, weil ich es nochmal sagen will.
Ja.
Ne, die Frage ist gegen den Wind laufen, bis ich nicht mehr atmen kann. Ich meine, da kommen ja dann andere Erfahrungen weiter, dieses nicht mehr atmen können. Ne, dann dieses sozusagen nach dem Abitur, dann erstmal sozusagen als Schlosser arbeiten, dann sozusagen immer wieder beginnen zu schreiben, dann weiter zu gehen an die Journalistik, zum Journalistikstudium, da wiederum raus expatriiert zu werden wegen existenzialistischer und so weiter. Also das heißt, dieses sozusagen Ringen, dieses Kämpfen, dieses Anecken, so, das ist natürlich ein Lebensmotto, was die Person Thomas Brasch im Leben und Werk, muss man so sagen,
ja, sehr, ziemlich gut getrieben hat. Ja, getrieben und dann auch einfängt. Aber ich finde spannend, weil Sie jetzt auch gesagt haben, es ging ihm vielleicht auch darum, auch zu fliehen in der Literatur. Eben nicht nur dagegen, sondern vielleicht auch woanders hin. Er hat ja doch sehr unterschiedliche Dinge geschrieben, oder?
Ja, ja, absolut. Also... Ich meine, die Frage ist, es gibt sozusagen diese Prosastück, es gibt die Dramatik, es gibt die Dichtung. Und das erste Poesiealbum ist ja auch in der DDR erschienen, mit damals dem Cover von Schlingensief. Und es gab eben wirklich dieses Ringen um diesen ersten Prosaband, Vor dem Vätern sterben die Söhne. Und letztendlich hat er auch Stücke geschrieben. Es gab die Freundschaft mit Kunert, es gab die Freundschaft dann mit Heiner Müller. Nur die Stücke dessen, was auch immer sich gedacht hat, wurden dann halt zum Beispiel, Laveri wurde abgebrochen nach den Proben, weil sozusagen nicht gewünscht. Das heißt, er ist sozusagen mit seiner Art immer wieder sozusagen angeeckt oder mit den Texten angeeckt und hatte eigentlich keinen Fuß in der Weise auf den Boden gekriegt. Andererseits muss ich sagen, es ist natürlich so dieses Wesen, also ich meine, er war streitlustig, ja. Mhm. Er war hochintelligent, er war schnell, er war ironisch. Und er hat immer noch eins draufgegeben. Und das konnte er aber auch, weil er letztendlich auch aus so einer Nomenklatur, also im Prinzip aus so einer Familie gestammt ist, wo auch ein gewisser Schutz dahinter war, auch wenn das sozusagen immer ein Reiben war. Aber letztendlich war es auch ein gewisses Privileg, was man trotzdem zur Kenntnis nehmen muss. Und daher ist die Sache, das muss man sozusagen von beiden Seiten betrachten, will ich eigentlich damit sagen.
Ja, ja. Sehr spannend, man hört schon ein bisschen durch bei Ihnen, vielleicht weil Sie ihn natürlich als Künstler kennen, aber Sie kennen ihn auch als Mensch sozusagen. Was würden Sie denn sagen? Als Mensch, hatte der immer wieder Pausen gemacht oder war er da genauso getrieben und ist genauso gegen den Wind gelaufen wie in seinen Werken?
Ich glaube, Thomas Brasch, das ist unterschiedlich. Es gibt da sicherlich sehr viele also unterschiedliche Zeiten und auch sozusagen biografische Brücken im Sinne von die DDR-Zeit, dann der Wechsel in den Westen mit Katharina Thalbach, was ja eine lebenslange sozusagen Arbeits- und Lebensliebe gewesen ist und das gemeinsame Arbeiten wollen. Man muss immer sagen, Brasch wollte immer eins, er wollte arbeiten. Das war ihm so wichtig, also er wollte eigentlich auch ein Handwerker sein, arbeiten wollen. Er wollte nicht in diese Schublade, ich bin Dissident, ich war im Gefängnis und so weiter und so fort. Das war ihm sozusagen nicht wichtig, weil das natürlich im Westen immer so der Punkt war, dass er schnell auch in diese Schublade reingekommen ist. Und die Frage, er hat auch in Berlin gewohnt, ja, in der geteilten Stadt. Er hat es ja nie losgelassen. Also das ist ja eine zerrissene eine Person. Und diese Zerrissenheit, ich glaube, die hat sich letztendlich auch im Privaten sozusagen verdeutlicht. Weil die Sehnsucht, und das ist, glaube ich, so auch dieses, die Sehnsucht nach einer Ruhe, die Sehnsucht nach einer Familie, die Sehnsucht nach einem geregelten Ablauf im Sinne von fast kitschig, wie so eine Kleinfamilie.
Ja, fast bürgerlich.
Die hat, bürgerlich, die hat ja immer sozusagen gehabt. Nur wenn dann die Nähe da war, entweder hat er sie sozusagen zerschlagen oder umgekehrt, man wurde so vereinnahmt, man konnte es gar nicht aushalten, man musste die Beine in die Hand nehmen, um nicht aufgefressen zu werden. So, also daher, das gibt sicherlich unterschiedliche Erfahrungen, daher kann ich ja immer nur sozusagen die beschreiben, die ich gemacht habe, da haben sicherlich andere angemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, diese sehr starke Produktivität mit Katharina Thalbach, das hat die beiden natürlich getragen und getrieben und es war eine wunderbare Arbeits- und Lebensbeziehung.
Ja, spannend, dass Sie das als Zerrissenheit beschreiben, weil in dem Zitat, was wir am Anfang von ihm gehört haben, da umarmt er das ja auch sozusagen, die Widersprüche. Das ist ja auch genau das, was er gesucht hat, woraus er auch seine Kraft irgendwie geschöpft hat. Ich würde Sie zum Schluss gerne fragen, Sie haben es am Anfang auch schon ein bisschen gesagt, ne? Also er ist bis heute so faszinierend, auch für junge Menschen. Also er ist sehr präsent. Was würden Sie denn sagen? Was bleibt von Thomas Brasch?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall bleiben von ihnen Teile sozusagen von Lyrik. Man kann ja fast sagen, das geht ja schon ins Volksliedhafte, ja, wo ich nicht gewesen will, ich bleiben. Also diese ganz einprägsamen sozusagen Gedichte, die zum Beispiel auch Mascha Kreller sozusagen in dem Musikprogramm genannt, die Lars Eidinger sozusagen inspiriert haben. Also da gibt es ja eine Inspiration von den Texten, die weitergeht. Meiner Meinung nach ist ein kongenialer Übersetzer von Shakespeare. Mhm. Also ich glaube, die beiden waren wirklich Brüder im Geiste. Sollte Shakespeare ein Mann gewesen sein, weiß ich nicht. Ja. Die waren wirklich Brüder im Geiste. Und dieses zuzusehen, wie er sozusagen an den Texten sozusagen gearbeitet hat, wie er das rausgekitzelt hat, wie er sozusagen zu überhöhen. Ich glaube, der war da so richtig glücklich und in seinem Fluss drin. Also ich glaube, diese Übersetzung, Shakespeare-Übersetzung, die bleiben. Und Tschechow, die bleiben auf jeden Fall. Und die Filme, auch, weil sie natürlich auch sozusagen so einen Einblick, so einen Deep Dive sozusagen geben in das, was auch möglicherweise DDR oder diese Gegensätze, Kapitalismus, Sozialismus und so weiter gewesen sind. Das bleibt auch. Aber es gibt meiner Ansicht nach auch Stücke, die sind aus der Zeit gefallen. Mhm. So, daher ist das sicherlich unterschiedlich zu bewerten. Aber ich bin mir sicher, dass die Übersetzung und die Lyrik das Zeug hat.
Das sagt Annette Mennel, ehemalige Partnerin von Thomas Brasch, heute, wo Thomas Brasch 80 Jahre alt geworden wäre. Und Sie hören mehr zu ihm und auch mehr von Annette Mennel heute Abend hier bei uns auf Radio 3 in unserer Sondersendung zum 80. von Thomas Brasch, läuft hier ab 18 Uhr. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Annette Mennel.
Ja, prima. Dankeschön.